BR Heimat lesen.
Plötzlich selbstständig. Inzwischen hatte der Rudi den Transporter gekauft und arbeitete selbstständig. Zwei der Disponenten wollten turnusmäßig Tribut von uns. Der eine ein Tragerl Bier, der andere eine Flasche Cognac, aber keinen billigen Weinbrand, sondern Rémy Martin oder Martell. Das war für uns in Ordnung und wir haben prompt jede Woche geliefert. Meinen Führerschein habe ich dann bei der Fahrschule Rossknecht in der Fraunhoferstraße gemacht, bei Herrn Rossknecht selber. Er hatte einen Mercedes, ich glaube, es war ein 180er. Er meinte, also, fahr mal. Ich ließ den Motor an und fuhr los. Aha, der Mo hat ihnen das Fahren schon beibracht. Jedenfalls war sie ganz nett, die erste Stunde, aber die Sache mit der Kupplung hat mich noch einige Zeit geärgert und der Herr Rossknecht sagte, ja, das ist halt was anderes, wenn man in der Stadt umeinander fahren muss und nicht am Land draußen, mit dem Mo daneben. Jedenfalls war die 9. Fahrstunde meine Prüfungsstunde und ich bekam sofort vom Prüfer meinen Führerschein ausgehändigt. Gut war's, Madl, bist verheiratet? Waren seine begleitenden Worte. Nun waren wir eine Familie. Hatten aber nur ein Zimmer und den schmalen offenen Raum im Gang mit Fenster zum Treppenhaus. Dort habe ich mit dem kleinen elektrischen Herd gekocht. Und wenn die Kleine schlief, saßen wir in diesem 2,5 Quadratmeter Raum. Falls Besuch kam, waren wir auch dort, damit das Kind zum Schlafen Ruhe hatte. Es war ja Sommer und wir waren viel im Freien. Die Isar war ganz nah zum Spazierengehen, Eis essen und Ratschen. Rudi fuhr manchmal am Abend mit den Freunden zum Aalfischen. Es war eine liebliche Zeit. Wir waren bescheiden, brauchten nicht viel. Wir hatten uns. Geld hatten wir nur wenig zur Verfügung. Wir aßen einfache Sachen, viel Gemüse, das ich mit dem Kinderwagen beim Viktualienmarkt einkaufte, immer genau vergleichend, wo etwas preiswerter war. Und Zeit hatte ich ja. Wenn Rudi einen Fisch fing, musste dieser sofort gekocht oder gebraten werden, denn einen Kühlschrank hatten wir nicht. Wir tranken Brausepulver und Tee. Kaffee konnten wir uns nur leisten, wenn die Buchhaltung unserer Auftraggeber Geld auf unser Konto überwiesen hatte. An diesen Tagen kaufte ich Kaffee, nämlich die Herrenmischung, in dem ganz besonderen Kaffeegeschäft am Viktualienmarkt. Strümpfe kaufte ich mir auch gleich, dann musste ich nicht mehr mit Laufmaschen herumlaufen. Und ein Fleischgericht gab's am Zahltag auch. Wir lernten einen Geschäftsmann kennen, der Eisdieleneinrichtungen wie Eismaschinen, Gefriertruhen und sonstige Geräte an die Italiener verkaufte, die vereinzelt ihre Gelati-Eisdielen eröffneten. Wir transportierten diese Geräte und verdienten ganz gut nebenher. Doch das Geld gab's erst, wenn die Italiener mindestens eine Anzahlung geleistet hatten. Unser VW-Transporter wurde langsam aber sicher zu klein und wir kauften einen Borgward-Laster 1,5 Tonnen, denn das Nebenhergeschäft mit den Eisdielen wurde immer besser. Wenn Rudi von der Firma, wo er Subunternehmer war, nach Hause kam, fuhr ich die Eisdieleneinrichtungen nach Nürnberg, Augsburg, Niederbayern, egal wohin. Rudi versorgte unsere Tochter und die beiden schliefen, während ich Geld verdiente. Irgendwann nachts oder manchmal auch erst am Morgen kam ich von meinen Fahrten zurück nach Hause. Mein Schwiegervater, der Franz, hat mich meist begleitet. Es war egal, wann wir bei den Italienern ankamen, denn die arbeiteten auch nachts und warteten dringend auf die Geräte, die wir lieferten. Sie halfen uns beim Abladen und so konnten wir gleich wieder zurück nach München fahren. Manchmal kam ich erst um 6.30 Uhr in der Früh zurück. Rudi war schon startklar und wir tauschten Auto gegen Kind. Ich wusch mich, trank einen Kaffee, den wir uns jetzt öfter leisten konnten, und ging mit unserer Tochter Jutta zum Spielplatz. Wenn die Kleine müde wurde, schob ich schnell den Kinderwagen nach Hause, legte sie in ihr Bettchen und ich legte mich auf die Couch. 2 Stunden Schlaf waren gut und reichten fürs Erste. Am Abend ging ich mit der Kleinen schlafen und war am nächsten Tag wieder fit. Zum Mittagessen kochte ich. Rudi brachte ab und zu einen von der Firma geliehenen Schaffner mit. So hießen die Beifahrer, die beim Auf- und Abladen halfen und im Stadtplan die Straßen suchten und den Fahrer dorthin dirigierten. Es war eine Nettigkeit der Disponenten. Dafür zeigten wir uns erkenntlich, indem wir ihnen auch weiterhin Bier und Cognac brachten. Pünktlich war jeden Tag das Mittagessen fertig. Gemüse mit ein bisschen Fleisch, Kartoffeln vom Viktualienmarkt, entweder Sieglinde oder Agnes, festkochend oder mehlig, gab's dazu. Einen besonderen Schaffner brachte der Rudi eines Tages mit. Den stellte er mir vor. Das ist der Klaus, der kommt aus Dresden. Das ist in Sachsen, hat er gesagt. Der darf jetzt öfter mitfahren, weil wir schwere Kisten und Behälter transportieren. Wir haben zwei Forellen in einer Fischzucht geschenkt gekriegt, als Trinkgeld. Protzt das uns? Klar habe ich die Forellen gebraten. Der Klaus aus Sachsen bedankte sich höflich und seine großen braunen Dackelaugen strahlten mich an. Er erzählte uns, er bewohnte ein Untermietzimmer in der Au bei einer lustigen Witwe. Er war ein leichtfertiger und zu jedem Spaß aufgelegter Typ. Der Alkohol schmeckte ihm in jeder Form, die Madeln waren hinter ihm her, er hat keine abgewiesen. Als wir den Klaus besser kannten und ihm mehr Arbeiten überlassen konnten, nahm sich der Rudi manchmal einen Tag frei zum Fischen. Dann brachten wir unser Kind zur Oma oder Tante Anni, die Schwester vom Rudi, und ihrem Mann Walter. Beide hatten Kinder sehr gerne, konnten aber keine eigenen bekommen. So war unsere Jutta bei ihnen sehr be- und geliebt. Einmal habe ich den Klaus am Abend vorher gebeten, bitte komm morgen früh absolut pünktlich, ich fahre den LKW, Rudi fährt mit seinem Spätzlwickerl zum Fischen, ich brauche dich zuverlässig um 7 Uhr. Meine Nachbarin Gisela und ich warteten im Laster und saßen mittlerweile auf Kohlen, denn es war schon 7:15. Gisela musste in die Arbeit und ich dachte schon, dass ich jetzt alleine aufladen und zu den Kunden fahren muss. Es ging nicht anders. Wir fuhren mit unangenehmen Gedanken los. Plötzlich am Reichenbachplatz überholte mich ein Taxi, setzte sich vor meinen LKW und zwang mich zum Halten. Die Beifahrertüre sprang auf und ein aufgeregter Klaus aus Sachsen kam auf mich zugerannt und sagt: Gebt mir mal einen Fünfer für den Dachsler, ich hab verpennt. Gerne gab ich dem Taxler das Geld. Ich war froh, dass mein Klaus da war. Ich habe unseren Borgwart-LKW gern gefahren. Im Bahngelände musste ich immer rückwärts zur Rampe rangieren. Mein Augenmaß war gut und ich konnte in einem Zug zwischen den anderen Lastern und Pferdefuhrwerken zur Rampe zurückstoßen. Die Lareschaffner machten sich einen Spaß daraus, wenn ein anderer Fahrer mehrmals vor- und zurück rangierte, um gerade vor die Rampe zu stehen, und schrien: Geht, Raudl, park du den LKW ein, der stümpert oder der schafft's nicht. Das war vor 1960 und in dieser Zeit war Autofahren das Privileg der Männer. Ich wurde bewundert von den meisten hofiert, die mir alle schwere Arbeit abnahmen, denn ich war jung, gepflegt, rothaarig, temperamentvoll und schlagfertig und konnte gut, naja, so einigermaßen Auto fahren. Das gefiel allen und kam überall gut an. An den Tagen, wo ich fahren musste, weil Rudi was anderes zu tun hatte, meistens fischen, freuten sich die Lagerarbeiter, mich zu sehen und beluden mir gerne den LKW. Immer hatten sie Komplimente für mich auf den Lippen, die ich natürlich sehr gerne hörte. Am Vormittag belieferte ich mit dem, der Einfachheit halber sogenannten Sachsen-Klaus, zuverlässig die Kunden. Und am Nachmittag holten wir das Leergut wieder ab. Der 1,5-Tonnen-Borgwart wurde wieder zu klein. Wir waren inzwischen gut eingeführt und beliebt. Wir hatten Arbeit, die uns Freude machte. So kauften wir einen 2,8-Tonnen-Borgwart. Besagter 2,8-Tonnen-LKW stand in Bremen und wir sollten ihn selbst vom Borgwartwerk abholen. Rudi meinte, es wäre besser, wenn ich das Fahrzeug in Bremen holte, dann könnte ich den LKW gleich einfahren. Das war wichtig für die Motoren und es wurde ein Termin für die Abholung vereinbart. Mein Schwiegervater, der Franz, hat sich angeboten, mit mir im Liegewagen der Bahn nach Bremen zu fahren, nur als Begleitung und damit ich nicht so allein war. Führerschein hatte er keinen. Als der Tag gekommen war, um nach Bremen zu fahren, ging es mir sauschlecht. Ich hatte Fieber und Halsweh, dachte aber, was mich nicht umhaut, macht mich stärker. Und ich ignorierte den Zustand, kaufte für uns die Zugfahrkarten und Rudi brachte uns beide zum Bahnhof ans Liegewagenabteil. Mir ging's überhaupt nicht gut. Ich konnte nicht schlafen im Zug. Es waren außer uns noch 4 Personen im Abteil. Einer schnarchte, ein anderer seufzte und wieder ein anderer hatte enorme Verdauungsprobleme. Mein Hals war wie zugenäht. Ich konnte kein Wort sprechen. Am nächsten Tag kamen wir in der Morgensonne in Bremen an. Wir wurden sehr nett und freundlich bei der Firma Borgwart empfangen. Mein Hals war inzwischen nicht mehr wie zugenäht, der war wie zugeschweißt. Ich wollte das erklären und mit den Leuten sprechen. Leider konnte ich mich nicht verständigen. Ich fuchtelte mit den Händen herum. Mein Schwiegervater sagte auch nichts. Der dachte wahrscheinlich, irgendwann kommt schon noch was aus meinem Hals. Ich deutete auf meinen Hals, um mich damit verständlich zu machen. Die Leute von der LKW-Auslieferung wollten jemanden holen, der die Gebärdensprache beherrschte, bis endlich der Franz doch zu reden begann und sagte, dass ich nur eine Halsentzündung hatte, sonst aber ganz okay sei. Es ging recht schnell. Der blaue 2,8 Tonnen Borgward war vorbereitet, mit roter Nummer zur Überführung bestückt, ein paar Formalitäten noch und schon konnten wir losfahren. Ich hockte mich in den Laster, der keine Plane, sondern nur eine Ladefläche und das Führerhaus hatte. Die Leute von Borgward meinten, ich sollte noch einige Kilometer nach Norden fahren, bis Hamburg. Von dort aus führte dann die Autobahn Richtung Süden. Ohne Straßenkarte oder Atlas, nur nach meiner Orientierung fuhren wir los. Der Motor war stark, er zog kräftig an und auf Anhieb war mir dieses Fahrzeug sympathisch. Wir fanden aber keine Autobahn und auch keinen Hinweis, wo es nach Hamburg ging. Also meine im Kopf gespeicherte Richtung war einfach Süden und so hoch im Norden war ich noch nie gewesen. Ich schaute etwas dümmlich, aber es gab nirgendwo einen Wegweiser nach Stuttgart, Nürnberg oder sonst mir bekannte Orte im Süden. Mein Schwiegervater redete nichts und ich hätte doch so notwendig Unterhaltung gebraucht. Ich schrieb auf eine Pfirsichdose, die wir dabei hatten, »Bitte unterhalte mich, rede mit mir, ich kann nicht, weil mein Hals zu ist.« »Ja, ja« und Ende. Wir hatten uns natürlich total verfahren. Im Harz bei Seesen sah ich einen kleinen Laster mit der Reklameaufschrift »Champion«. Der war von der schneeverwehten Straße abgekommen und in den Graben gestürzt. Bei dem Anblick zitterten mir die Knie, aber es musste trotzdem weitergehen. Ich fuhr und fuhr. Plötzlich sah ich ein Hinweisschild »Autobahn Göttingen«. Wie froh war ich, den Harz, wo es stark geschneit hatte und die Straßen sauglatt waren, zu verlassen. Der Franz saß nebendran und sprach noch immer kein Wort. Ich wurde immer müder. Anstatt mich zu unterhalten, fing er an zu schnarchen. Irgendwo bei Darmstadt lenkte ich schließlich hinaus zu einer Autobahnraststätte, nahm zwei Einzelzimmer, ging hinauf, legte mich hin und schlief sofort den Schlaf des Gerechten. Am Morgen wurde ich von einem üblen, penetranten Geruch geweckt, der in mein Fenster zog. Jetzt bemerkte ich, mein Fenster war genau über der Küche. Ich duschte, weckte den Franz. Ein Frühstück brauchte ich sicher nicht. Hinein in den neuen LKW und weiter ging's. Mein Franz redete immer noch nicht und ich fuhr stur heil Richtung München. Noch einmal wollte ich nicht vom Weg abkommen. An der Geislinger Steige konnte ich mit meinem schönen neuen Borgward alle anderen LKW überholen. Wie großartig das war! In Leipheim kauften wir uns dann einen Kaffee und eine Brotzeit und am Nachmittag gegen 4 waren wir zurück in München. Gut bis gefahren! Mit diesem ersten zusammenhängenden Satz meldete sich nun Franz zu Wort. Ein bisserl abgekämpft, aber glücklich und zufrieden, parkte ich den neuen großen Borgward direkt vor unserem Haus. Damals gab's noch nicht so viele Autos. Eine Parklücke in der Stadt zu finden, war kein Problem. Rudi war noch in der Arbeit. Ich ging in unsere Puppenwohnung, wusch mich, zog mir frische Kleider an und holte meine kleine Tochter von meinen Eltern ab. Die Firma nahm unseren alten kleinen Borgward in Zahlung. Rudi ließ den großen Blauen mit einer Plane und ausziehbaren Stangen bestücken. Die Plane hoch, wenn es so gebraucht wurde, oder niedrig, wenn nicht. Den Holzboden auf der Ladefläche verlegte er selbst. Er fand, dass Holz angenehmer sei als Metall, wenn man mit der Sackkarre schwere Güter auf die Ladefläche fahren muss. Eisdieleneinrichtungen, die nachts zu transportieren waren, egal in welche Stadt, fuhr ich, entweder mit dem Franz oder dem Sachsenklaus zusammen. Beide nur als Begleiter und Abladehelfer, einen Führerschein hatte keiner von den beiden. Rudi war begeistert und arbeitete sehr fleißig. Es wurde Sommer, die Tage wurden länger und vor allem wärmer, manchmal auch richtig heiß. Wir hatten in unserer kleinen Wohnung weder Dusche noch Bad, aber da war die Isar, die wir in 5 Minuten erreichen konnten. Mit Seife, Bürste, Waschlappen und Handtuch gingen wir dorthin und wuschen uns im Wasser unterhalb der Reichenbachbrücke. Kalt, aber erfrischend und ein wunderbares Gefühl danach. Urlaub. 1960 fuhren Rudis Schwester Anna und ihr Mann, der Walter, nach Jugoslawien, um Freunde zu besuchen. Walter hatte einen großen Fiat. 2300 stand auf dem Kofferraumdeckel. Für wenig Geld nehmen sie mich und meine Tochter Jutta für 4 bis 5 Wochen mit, meinten sie. Ohne lang zu überlegen, sagte ich zu und bald fuhren wir los. Anfangs in Österreich waren die Straßen noch gut, aber je weiter wir nach Jugoslawien kamen, umso schlechter wurden sie. In Maribor nahmen wir ein Zimmer in einem Hotel. Ein typischer kommunistischer Plattenbau. Riesig und beängstigend hoch war das Zimmer und überall der Geruch von Mottenpulver. Aber wir schliefen gut, in Erwartung der Dinge, die wir noch erleben sollten. Wir drangen tiefer in das uns unbekannte Land ein. Die Straßen wurden immer enger und holpriger. Walters Fiat war schlecht bereift, denn er wollte sich das Geld für neue Reifen sparen. Aber bis wir ankamen, hatten wir 7-mal einen Plattfuß. Mit unendlicher Geduld wechselte er jedoch die Reifen und fand auch immer irgendwo in der Pampa einen Mechaniker oder einen hilfsbereiten Menschen mit Flickzeug. Mit einem Schlag umfing uns plötzlich ein Höllenlärm. Verängstigt schauten wir unseren Chauffeur an. Der hielt an und stellte erleichtert fest, dass es nur der Auspuff war, den wir verloren hatten. Walter holte das abgebrochene Rohr von der Straße und verstaute es im Kofferraum bei unserem Gepäck. Natürlich hatten wir uns auch öfter verfahren und mussten dann das ganze Stück auf der Staubstraße mit den unzähligen Löchern zurück, unterbrochen von den Pausen zum Reifenwechseln. Ohne Auspuff, mit lautem Krach und aufsehenerregendem Getöse, kamen wir in Split bei Donna, der Freundin meiner Schwägerin, an. Sie hatte uns schon einen Tag früher erwartet, aber wir konnten ihr nicht Bescheid geben, denn es gab ja kein Telefon. »Da seid's ja endlich, Gott sei Dank«, sie sprach gebrochenes, aber gut verständliches Deutsch. »Willkommen in meinem Hause und gleich sitzen und Kaffee trinken.« Der Kaffee war heiß und aromatisch und Schmalzgebackenes gab's auch. Die Zimmer waren klein, aber sauber. Die Betten rochen nach frischer Luft und Kernseife. Alle Nachbarn kamen gelaufen, um uns zu sehen. Jutta wurde von den Kindern umringt und nach der Begrüßung schnappten die größeren Kinder meine Tochter, den mitgebrachten Schwimmreifen mit Entenkopf und Wackelaugen, ihren Sonnenhut, die Sonnencreme und balsamierten ihre helle Haut gründlich ein. Die Badeklapperl angezogen und ab ging's zum Meer. Wir räumten noch unsere Kleidung in den Schrank und folgten ihnen auch zum Meer. Jutta war schon mitten in die Kinderschar integriert. Das Abendessen war in einer kleinen Taverne am Meer mit Kinderspielplatz. Es gab den frischesten Fisch und die besten Kartoffeln meines Lebens. Einfach himmlisch. Wie Steine fielen wir in unsere Betten und schliefen, bis uns der Esel, mit dem die Milch geliefert wurde, mit lautem Ihaha weckte. Ein Freund der Familie hatte ein kleines Motorboot, mit dem wir herumgefahren wurden. Walter hat dem Eigentümer, Milli hieß er, aus München, einige Ersatzteile für sein Boot mitgebracht. Der lud uns ein, mit ihm hinüber auf die kleine Insel zu fahren, um Wein zu holen. Wir zogen uns schön an, weiße Hose, rosa Pulli und die Haare gewaschen. Jutta freute sich sehr darauf und sprach in irgendeiner uns unbekannten Sprache mit den anderen Kindern. Es war nicht sehr weit. Wir stiegen drüben auf der Insel aus und wurden von dem Weinbauern zur Brotzeit und Wein eingeladen. Die Heimfahrt aber, die war der Horror. Das Wetter frischte auf und aus der Brise wurde schlagartig ein starker Sturm. Das Boot wurde hin und her geschaukelt und wir auf den Boden geschleudert. Anna hatte Todesangst, rief Mama, Mama und betete laut. Jutta war in meinem Schoß und lachte. Ihr gefiel das Geschaukel und sie erkannte die Gefahr nicht. Ich hielt mich fest, so gut es ging, und dachte, der Milli hatte nur dieses eine Boot. Er braucht es zum Leben. Er bringt uns bestimmt sicher zurück. Wir sahen zwar immer das Ufer, wo wir zu Hause waren, aber sobald wir in Küstennähe kamen, drehte uns der Wind jedes Mal, wohin er wollte. Uns wurde erklärt, es sei der kalte Wind von Russland, die Bora, und der warme Wind aus Afrika, der Scirocco, die hätten sich genau hier getroffen. Ob das stimmte, weiß ich nicht. Vielleicht war es richtig, mir aber vollkommen egal. Schließlich brachte er uns zurück. Wir waren schmutzig, hatten überall blaue Flecken und triefend nass vom hereinbrechenden Wasser, aber froh und glücklich, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Demütig schickte ich ein Gebet zum Himmel. Wir gewöhnten uns schnell an das Nichtstun und dass wir nicht mehr Auto fahren mussten. Fast den ganzen Tag haben wir gebadet und uns gesonnt. Am Abend gingen wir meistens spazieren am Hafen, wo die großen Schiffe lagen und die Matrosen Ausgang hatten. Beinahe hätte ich mich in so einen feschen Typen verliebt, aber in letzter Sekunde hat der Rudi mich gefunden. Er war mit Zug und Schiff hierher gekommen. Zu unserem Glück. Wie im Flug vergingen die Tage und Wochen. Wir verabschiedeten uns von Donna, ihrer Familie und den Nachbarn mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wiederzukommen. Sie alle winkten uns in ihren bunten Kleidern mit Taschentüchern nach, bis wir hinter der letzten Kurve verschwunden waren. Die Heimfahrt verlief ohne größere Zwischenfälle. Wir fuhren im Konvoi und hielten das erste Mal zum Radwechsel an den Plitwitzer Wasserfällen. Dort badeten wir in dem eiskalten, klaren Wasser. Das war ein fantastisches Gefühl nach dem warmen, salzigen Meer. In Österreich kaufte Walter eine neue Garnitur Reifen. Den Auspuff hatte ein geschickter Mechaniker in Split geschweißt. Braungebrannt und pleite kamen wir zu Hause wieder an und wurden von allen bewundert. So weit und mit dem kleinen Kind und dem alten Auto. Super, meinten die einen. Die anderen, die kritischer darüber dachten, meinten, mei, mit dem kleinen Kind, wenn da was passiert war, so weit weg von daheim, so ein Leichtsinn. Wir waren jung und abenteuerlustig und hatten nicht lange darüber nachgedacht. Uns passiert schon nix. Mit diesem Motto sind wir losgefahren und sind glücklicherweise wieder gut die weite Strecke nach München zurückgekommen. Weiter geht's, der Laden läuft. Unsere winzige Einzimmerwohnung mit Klo im Treppenhaus war uns langsam zu klein geworden, besonders jetzt, wo wir so viel Freiheit gewohnt waren. Es ergab sich glücklicherweise, dass im vierten Stock ein Wittiper auszog, weil er erneut die Frau fürs Leben gefunden und wieder geheiratet hatte. Wir bekamen diese Wohnung, zwei Zimmer und ein kleines Durchgangszimmer, auch wieder in der Mitte des Treppenhauses das Klosett, wieder eine halbe Treppe tiefer, aber diesmal allein, ohne irgendwelche komischen Mitbenutzer. Diese Wohnung war hell und sonnig, die Fenster gingen als Gauben hinaus aufs Dach. Wir freuten uns sehr und mussten nur noch 4 Wochen warten, bis der Herr ausgezogen war und seine Sachen zu seiner neuen Ehefrau gebracht hatte. Es gab neben unserem festen Subunternehmerjob noch viele Nebenherkunden. So kauften wir für mich einen VW-Transporter mit Plane. Auf Abzahlung natürlich. Wir hatten ja noch die Bürgschaft im Grundbuch von meinem Elternhaus über 3000 Mark und wir waren inzwischen kreditwürdig. Viel Reklame musste ich nicht machen. Die Kunden kamen wie von selbst. Meine Tochter konnte ich mitnehmen. Es gab zwar noch keine Sitzgurte oder Kindersitze, aber es funktionierte gut. Meist spielte sie am Fußboden vom Transporter mit ihrer Puppe und dem Bären Pauli. Was hatten wir da für ein einfaches Leben? Meine Tochter Jutta und ich waren ein Team. Wir transportierten Werbeplakate von der Bayernpartei. Auch eine Bettfedernreinigung hatten wir als Kunden, einen Großhandel mit Steppdecken und Betten und ein Altenheim hatten wir auch noch zu beliefern. Für einen Blumenladen musste ich Kränze zu den Friedhöfen bringen oder Blumensträuße zu den Kundinnen. Wir teilten unsere Fahrten meist so ein, dass wir um die Mittagszeit bei der Pförtnerin im Altenheim des Antoniusstifts ankamen, denn dort duftete schon das Mittagessen durch die Flure, welches die Ordensküchenschwestern zubereiteten. Uns wurde immer etwas angeboten, was wir gern annahmen, denn es schmeckte stets sehr gut. Einen kleinen Umzug nahm ich telefonisch an. Der Herr verniedlichte seine Sachen, er brauchte nur ein kleines Fahrzeug und erkundigte sich gleich nach meinem Preis. Meinen Stundenlohn fand er angemessen, er könnte auch selber mithelfen, meinte er. Also einer, der sparen will, dachte ich mir. Vorsichtshalber nahm ich meinen Schwiegervater, den Franz, mit. Es waren viele Kartons gepackt, kleine Lampen, Hocker, Tischchen und Kleinkram standen in der Diele. Im Wohnzimmer aber standen 2 Schränke und der Herr erklärte mir jetzt, dass er Rückenprobleme habe. Wahrscheinlich die Bandscheibe. »Ja, was machen wir denn jetzt?«, fragte mich der Franz. »Den Rudi können wir nicht von der Arbeit wegholen. Ich hab aber Gurten im Auto. Das probieren wir.« Also lernte ich das Gurtentragen in Möbelpackermanier. Man beugte sich nach vorne. Den breiten, geflochtenen Teil des Gurts legte man sich schräg über den Rücken. Die beiden Gurte wurden unter dem Möbelstück durchgezogen und mit dem Drucker-Laderknoten verbunden. Dann erhob man sich und drückte mit beiden Armen das Möbelstück mit aller Kraft nach vorne in Richtung des Partners und hielt damit das Stück im Gleichgewicht. Und siehe da, das Teil hob sich und man konnte damit losgehen. Die Schränke waren nicht sehr hoch, dafür aber schwer und kompakt. Mit vielem Absetzen schafften wir diesen Umzug von der Nymphenburger Straße nach Neuhausen recht gut. Trotzdem war ich künftig am Telefon vorsichtiger. Eine namhafte Firma in der Innenstadt hatte kleine Aufträge und oft musste ganz schnell ein Ersatzteil von A nach B gebracht werden. Wie gemacht für mich und meinen Kleintransporter. Auch das machte ich gerne und es klingelte bei uns in der Kasse. Unser Eisdielenausstatter hatte oft auch kleinere Sachen innerhalb Münchens zu transportieren, wie zum Beispiel Eisbereitungsmaschinen oder auch manchmal Knödelbrot-Schneidegeräte. Alles wurde in seiner Firma von seinen Mitarbeitern auf meinen Transporter aufgeladen und die Empfänger luden es selbst wieder ab. Das aus dem Nichts aufgebaute Geschäft lief gut. Ich konnte meine Tochter immer mitnehmen, bis sie 3 Jahre alt war und in den Kindergarten durfte. Vom Geschäftsführer der Bettfedernfabrik wurde ich gefragt, glaubst du könntest unseren Hanumak fahren? Unser Ausfahrer ist krank und wir haben dringende Lieferungen, du kriegst es auch gut zahlt. Ich überlegte nicht lange und sagte, ja, ich glaub schon. Einen Schaffner, sprich Beifahrer, gaben sie mir mit. Der hatte wie alle Schaffner keinen Führerschein, kannte sich aber gut aus. Ich fuhr mit dem Hanumak los, aber beim Schalten kratzten die Gänge und ich tat mich schwer, diese in die richtige Position zu bringen. Ich fragte den Gerd, so hieß der Schaffner, sag, warum kratzt und kreischt's denn beim Schalten so? Er verriet mir, der Hanumak ist Baujahr 49 und da haben's das Getriebe noch nicht synchronisiert, du musst Zwischengas geben. Aha, Zwischengas. Das war alles nicht so einfach. Er half mir und wir zählten mit. Gang raus, 1, 2, 3, Zwischengas. Gang einlegen, dann ging's ganz gut. Aber manchmal habe ich das Zwischengas vergessen. Das war nicht schlimm, aber laut, sogar sehr laut. Die Passanten auf dem Bürgersteig drehten sich erschreckt nach mir um. Aber das Schalten ist ja kein Geheimnis. Jeder darf das hören. Zu Hause erzählte ich mein Hanumak-Erlebnis dem Rudi. Er lachte mich aus und sagte, ich hab das Gewürg noch mit dem Fahrschulauto gehabt, weil der Fahrlehrer und Schülern das unbedingt sagen wollte, wie gut synchronisierte Getriebe sind. Die Firma in der Innenstadt hatte viel Arbeit für mich mit meinem Kleintransporter, aber es waren nicht nur leichte Teile zu transportieren. Manchmal musste ich auch schwere Ersatzteile auf die Ladefläche heben und habe mir dabei eine Fehlgeburt eingehandelt. Ich musste sofort in die Frauenklinik, wo mein Arzt seine Belegbetten hatte.